Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast Orden on Air. Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute in Hall in Tirol bei Schwester Notburger Maringele. Sie ist Ordensfrau der Tertiarschwestern des heiligen Franziskus, kurz gesagt eine Franziskanerin. Schwester Notburger ist sehr bekannt und vor allem ist sie sehr engagiert. Sie war es, die im März 2021 für Schlagzeilen sorgte und österreichweit in den Medien zu sehen war. Damals war zu lesen, eine Nonne bewegt die Massen, die bekannteste Ordensfrau Österreichs. Wir blicken heute auf diesen Moment im Jahr 2021 zurück, aber wir wollen auch noch mehr über diese engagierte Ordensfrau erfahren. Wo ist sie überall engagiert? Was treibt sie an? Warum setzt sie sich so sehr für die Ärmeren und Schwächeren in unserer Gesellschaft ein? Schwester Notburger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit für den Podcast haben.
Danke für die Einladung.
Blicken wir vielleicht nochmal zurück ins Jahr 2021. Was ist damals passiert? Was hat für so viel Medienrummel gesorgt? Welche Steine konnten Sie ins Rollen bringen? Erzählen Sie ein bisschen, was ist damals passiert?
Eigentlich war es völlig unspektakulär. Wir haben uns bei Tisch unterhalten, dass eben diese Kinder abgeschoben werden und dass wir das eigentlich überhaupt nicht verstehen können, dass man Kinder völlig aus ihrer Umgebung reißt. Und da sagt die Schwester neben mir so nebenher, ja, du postest immer auf Facebook, mach doch einmal ein Transparent, das bringt mehr vielleicht. Und dann hatte ich am Nachmittag Zeit, ich hätte eigentlich geistliche Begleitung gehabt und die Frau hat abgesagt, er hat sich gerade so getroffen und dann hatte ich Zeit, habe mich sofort hingesetzt und habe den Spruch vom Bundespräsidenten genommen, eigentlich ohne viel nachzudenken und habe dann einen Vorhang damit beschrieben, weil das war so praktisch, der hatte nämlich Querstreifen, da musste ich keine Zeilen ziehen. Jedenfalls, von daher war es einfach praktisch und dann haben wir das angebracht und ich habe das dann auf Facebook gepostet, eben gesagt, das werden jetzt hoffentlich Leute lesen, weil ich kann das wirklich nicht verstehen. Und das Foto ist dann einfach viral gegangen.
Was ist auf dem Plakat draufgestanden? Wiederholen wir es für die Hörerinnen.
Also da stand drauf, ich kann und will es nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dieses Kinderabschieben wirklich notwendig ist.
Und das Zitat stammte ja ursprünglich vom Bundespräsidenten.
Mhm, ja, das hat er gesagt. Und das
haben Sie sich ausgeliehen.
Das habe ich mir ausgeliehen, ja.
Und Sie haben sie auch sehr präsent aufgehängt. Also es war ja nicht versteckt, es war ja auf einer sehr gut befahrenen Straße in Hall in Tirol, wenn ich es richtig...
Mit Absicht. Und unsere Oberin hat es dann auch den Schwestern gesagt, dass das da jetzt hängt. Und ja, und dann ist relativ schnell Rückmeldung gekommen. Ich weiß noch, eine Freundin hat mir angerufen und gesagt, ich habe jetzt von 3 verschiedenen Seiten dieses Foto bekommen. Was ist denn da los?
Es hat wirklich Wellen geschlagen. Also ich weiß selbst noch, ich war damals im Bewerbungsprozess gerade für die Ordensgemeinschaften und habe das auch mitbekommen und habe mir gedacht, wow, wie genial, was da bewegt wird. Und das haben sich ja dann auch so viele Ordensgemeinschaften angeschlossen und
mitgemacht.
Das war
auch schön, ja.
Ganz es hat viele. Wirklich Wellen geschlagen. Und das Plakat kann man ja jetzt auch bewundern.
Das ist jetzt in Wien. Es hat ja dann jemand runtergerissen und danach, ja, haben wir das nach Wien geschickt. Und da ist es jetzt im...
Haus der Geschichte.
Haus der Geschichte, ja. Und danach hat sich dann noch das Museum von Innsbruck gemeldet. Eigentlich hätten wir es auch gewollt, aber da war es schon versprochen, ja.
Ja, spannend. Also wirklich eine tolle Aktion, hat super Wellen geschlagen und da waren einfach auch, also das war so, unser Motto von den Ordensgemeinschaften Österreich ist ja präsent, relevant und wirksam und das ist ja ein super Beispiel dafür. Also es hat Wellen geschlagen, es hat Bekanntheit gebracht.
Ja, in einem gewissen Maße, nur wirksam, es werden immer noch Kinder abgeschoben.
Das leider, ja, genau.
Es ist traurig, trotz Kinderschutzkommission, trotz, dass sie da wirklich zu dem Entschluss kommen ist, man schaut zu wenig auf das Kindeswohl, werden weiterhin Kinder abgeschoben. Und das,
ja. Das stimmt, es hat Aufmerksamkeit erregt und leider passiert es noch immer. Sie sind ja sehr vielseitig engagiert, also ich zähle nur ein paar Beispiele auf, Sie hängen eben öffentlich ein Plakat auf, das hohe Wellen schlägt. Sie demonstrieren für Menschenwürde, machen einen Flashmob hier in Hall oder halten Mahnwachen ab. Sie scheuen nicht davor zurück, an einem der kältesten Wintertage vor dem Innsbrucker Landestheater im Camp für Moria zu übernachten. Und Sie waren auch bei 183 Stunden für das Klima mit dabei. Warum machen Sie das alles? Was motiviert Sie, diese Aktionen zu machen, Wo kriegen Sie die Kraft her?
Sei es jetzt die Arbeit für Flüchtlinge, sei es Arbeit für Klima, hat für mich einen Fokus und das ist einfach Gerechtigkeit. Das ist für mich ganz untrennbar mit meinem Glauben verbunden, mit Gott verbunden, mit der ganzen biblischen Botschaft, wenn man sich die Propheten anschaut. Und ich mag es nicht, wenn etwas so extrem ungerecht ist. Es ist das Behandeln der Flüchtlinge an Europas Außengrenzen in einem so hohen, erschreckenden Maße ungerecht und jenseits jedes Rechts, sei es jetzt die Flüchtlingskonvention, sei es die Menschenrechte, sei es die Seenotrettungsvereinbarung. Es wird ununterbrochen dagegen gehandelt und das sind Sachen, die mich zutiefst erschrecken. Es steht in der Präambel von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass sie formuliert wurden, weil die Nichtachtung der Menschenrechte in der Vergangenheit zu Akten der Barbarei geführt haben, die uns mit Empörung erfüllen. Deswegen hat man sie niedergeschrieben. Und jetzt sind sie 75 Jahre alt heuer und man hat das Gefühl, sie gehen auf ihr Grab zu. Und das sind Dinge, wir haben kaum schönere Texte je formuliert wie diese Erklärung, diese 30 Artikel. Und mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir so etwas nicht aufgeben, nicht als Gesellschaft. Und dasselbe gilt fürs Klima. Wenn ich auf der Straße stehe, habe ich oft ein Plakat dabei, da steht, wir wurden in ein Paradies hineingeboren und hinterlassen der kommenden Generation eine Klimahölle. Das ist Unrecht. Und genauso empfinde ich das. Ich lebe in einem Land, das zu viel Ressourcen verbraucht. Ich kann in Österreich gar nicht klimagerecht leben. Österreich lebt seit dem Anfang April auf Kosten anderer. Auf Kosten der armen Länder, auf Kosten der kommenden Generation. Und das sind Dinge, die empfinde ich für so zutiefst ungerecht, dass ich einfach das Gefühl habe, ich möchte mich zumindest äußern. Ich möchte da meine Meinung kundtun, auch wenn ich angepöbelt wäre. Auch. Und das immer bewusst im Habit. Das empfinde ich als Berufung, auch als Franziskanerin. Franziskus war da seiner Zeit so weit voraus, wenn es um Menschenrechte geht, aber auch um Umwelt. Franziskus, das hat den Sonnengesang gedichtet. Das ist Weltliteratur, aber das ist mehr. Das ist ein Paradigmenwechsel. Wie er Schöpfung sieht, nämlich Schöpfung als Mitwelt. Und hat das damals schon gewusst, was der Papst in Laudato Si dann so unterstrichen hat. Jedes Geschöpf hat an sich Daseinsberechtigung, nicht nur, wenn es für uns nützlich ist. Mhm. Und die ersten Insektenwiesen hat der heilige Franziskus gehabt. Er hat damals schon die Gärtner angewiesen, tut es in eurem Garten einen Bereich lassen, wo alles wachsen kann. Damals schon. Und er hat gesagt, wenn ihr Bäume schlägt, umhauen müsst, dann bitte weiter roben, dass sie die Chance haben, noch einmal auszutreiben. Also das war ein so zärtlicher Umgang mit der Schöpfung. Und mich wundert es nicht, dass die Enzyklika vom Papst Laudato Si heißt. Das sind Dinge, die begeistern mich zutiefst und die sind heute so aktuell wie eh und je.
Absolut. Also zum Glück hat der Papst das ja auch aufgegriffen, dieses Thema.
Und wie ganz klipp und klar, ja.
Glauben Sie, dass, wenn es so weitergeht, unsere Welt noch zu retten ist?
Wenn ich mir die vielen jungen Leute ansehe, die so wach leben und an deren Lebensstil ändern und politisch aktiv sind und irrsinnig viel Zeit investieren, die sich informieren, dass an die vielen Bewegungen denke, die da bereit sind, sich einzubringen, dann sage ich ja. Aber wenn ich manchmal wieder Berichte lese, gerade vor kurzem wieder, dass der Urwald austrocknet, der Regenwald austrocknet, das sind Dinge, die erschrecken mich dann schon. Und wenn man dann wieder einen Reinhard Steurer hört, wie knapp wir dran sind, dass wir nichts mehr tun können, dann weiß ich nicht immer, ob ich sehr hoffnungsfroh bin. Und umso mehr schmerzt es mich dann, dass die Leute, die das immer wieder versuchen, unter die Leute zu bringen, wie dringend das ist, dass wir wirklich das Zeitfenster, dass sich das schließt, wo wir noch was tun können, dass man die kriminalisiert, als nicht normal bezeichnet, als Terroristen bezeichnet, das ist einfach nicht wahr. Das sind sehr mutige, sehr besonnene, sehr informierte sehr engagierte Menschen.
Die versuchen, die Welt wachzurütteln.
Die versuchen, ja. Sie sagen ja selber, sie sind der Feuermelder.
Und stimmt, genau.
Das Feuer wird nicht gelöscht, wenn ich auf den Feuermelder draufdresche.
Aber jemand muss darauf aufmerksam machen.
Und im Grunde verlangen sie von der Regierung nur das, wozu sich die Regierung selber verpflichtet hat und wo sie sehr säumig ist, auch aller gegenteiligen Beteuerungen. Es ist einfach zu langsam. Reinhard Steurer sagt, klar geht manches in die richtige Richtung, aber es ist zu langsam. Wenn das Boot gesunken ist, dann nützt es nichts mehr, wenn wir das Steuer rumdrehen. Das ist jetzt wirklich Alarmstimmung und das sagt auch der Papst.
Das ist sehr deutlich, ja.
Das sagt der UNO-Generalsekretär, das sind doch alles keine Spinner. Wirklich war nicht, das sind auch keine Apokalypsenprediger. Die gehen einfach von Fakten aus und ich glaube, wir sollten uns denen stellen. Ich glaube, dass einfach viele Leute davor zurückscheuen, sich dem zu stellen, weil es einfach Angst macht.
Wahrscheinlich sind genau diese Themen, mit denen man sich ungern beschäftigen möchte. Oder auch wahrscheinlich geht es auch oft um selbst sich zurückzunehmen oder selbst irgend auf was zu verzichten. Und das tun wir halt.
Ja, aber was wir gewinnen,
ja,
wenn
genau.
wir wieder intakte Umwelt haben,
die kommenden Biodiversität. Ja.
Oh, wir hätten so viel zu gewinnen. Wir hätten so viele Arbeitsplätze.
Oh ja, da steckt viel Potenzial drin.
Sinnvolle Arbeitsplätze. Ich glaube, es wäre ohne weiteres möglich. Holland ist schon lange in der Kreislaufwirtschaft. Die machen jetzt schon Gewinne. Es ist möglich, aber es fehlt wirklich oft der politische Wille. Und dann brauchen nicht die Politiker beleidigt sein, wenn man sie angreift, sondern die sollen einfach ihre Hausaufgaben machen. Und ich denke mir jetzt gerade die Aktion 183 Stunden für das Klima, die ist ja eigentlich im kirchlichen Raum gewachsen. Martin und Christine Breit, die kommen aus der Pfarre und der Josef Winter so und die Gruppe um sie, die haben ja eine ganz tolle Aktion auf die Füße gestellt. Wirklich, 183 Stunden ununterbrochen vor dem Parlament. Oh, wir wissen von mindestens 2000 E-Mails, die abgeschickt worden sind. Also da war wirklich etwas los, aber von den großen Medien wird das überhaupt nicht aufgegriffen. Und dann wundert man sich, dass die Leute sich auf die Straße kleben, damit wenigstens die Medien aufmerksam werden. Und ich denke mal, ich würde mir da auch Medien wünschen, die mehr das Thema aufgreifen und nicht dann so populistische Sprüche weitergeben. Und das Thema ist so dringend, dass ich es verstehe, dass manche Menschen in ihrer Verzweiflung Dinge tun, von denen sie selber, ich zitiere jetzt eine Klimaaktivistin, das ist ja total deppert. Das wissen wir. Gell? Aber mir fällt auch nichts Besseres ein.
Sie waren ja auch schon mal bei Klimaprotesten von der letzten Generation dabei. Haben Sie sich auch schon mal auf die Straße geklebt?
Nein, ich habe mich noch nicht geklebt.
Wie weit würden Sie gehen?
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt noch Soli. Ich stehe dabei mit meinem Plakat. Ich habe immer noch gewisse Bedenken. Das ist der eine Punkt, der mir einfach noch zu denken gibt, ist die Tatsache, wenn ich so viele Menschen gegen mich aufbringe. Wir wollen ja die Menschen mit ins Boot holen. Und da habe ich noch Zweifel, ob das dann die richtige Möglichkeit ist. Also die letzte Aktion war am Flugplatz in Innsbruck, wo sie einfach da in der Nacht da rein und dann schreiben, man soll endlich Privatjetflüge verbieten. Das ist ja sinnvoll. Ich glaube, bei so etwas kriegt man die Leute eher ins Boot. Also Privatjet, und dann wird nur berichtet, dass sie da rein sind. Warum berichten die Medien dann nicht, wie viel Emissionen so ein einzelner Privatflug mit sich bringt, dass das oft mehr ist, als eine Familie im Jahr emittiert. Solche Dinge würde ich mir wünschen, dass dann mehr in den Medien kommen.
Nämlich auch wirklich um öffentlichkeitswirksame, auch, es ist ja dann auch ein Bildungsauftrag gewissermaßen, ja, dass man sowas eben auch dann recherchiert
das,
und aufschreibt.
Dass das weitergegeben wird, ganz genau. Oder wie das erste Mal auf der Straße war, da waren 30 Wissenschaftler in Wien, in Innsbruck. Warum kommt da kein Gesprächsangebot von der Politik, die sagt, hallo, ihr steht auf die Straße, da muss doch was dringend sein, bitte kommt einmal, wir reden. Nix. Und das entsetzt mich, wo ich mir einfach denke, und wenn ich jetzt denke, dass die Europäische Kommission Glyphosat für 10 Jahre verlängern will, das sind einfach Dinge da, ich verstehe es nicht, ich kann das nicht verstehen. Wir töten die Böden ab. Ein toter Boden bringt null Frucht. Ist uns das wirklich egal, dass die kommenden Generationen verhungern? Ich verstehe es. Also das sind Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie Politiker zu solchen Entscheidungen kommen. Fließt da viel Geld? Ich weiß es nicht. Ich will da niemandem was unterstellen, aber eine solche Entscheidung, was immer wieder Studien gibt. Ich kann doch nicht sagen, ich werde es nicht verbieten, solange es nicht ganz sicher ist, dass es Krebs erregt. Ich würde doch umgekehrt denken. Ich würde es nie erlauben, bevor es nicht ganz sicher ist, dass es eben unbedenklich ist.
In die umgekehrte Richtung prüfen.
Ja, das sind Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen.
Sime ist da schon mittendrin in diesem Thema Kirche und Politik. Inwieweit, glauben Sie, spielt Kirche und Politik zusammen? Inwieweit darf sich Kirche in Politik einmischen?
Da denke ich zurück an meine ersten Vorlesungen in Dogmatik Kirche in der Religionspädagogischen Akademie, wo ich das erste Mal so voll begeistert war. Da war eine Vorlesung über die Befreiungstheologie. Habe ich richtig gespürt, das muss Kirche sein. Aus dem Evangelium leben und in die Gesellschaft hineinwirken. Und das ist immer politisch. Und der Papst sagt es auch, das ist ein Muss für den Christen, sich in die Politik einzumischen. Aber nicht so, wie wir es schon gehabt haben, die Schwarzen im Parlament, die Parteipolitik, sondern prophetische Politik. Das, was Propheten damals im Alten Testament waren. Die haben immer aufgeschrien, wenn es darum gegangen ist, dass Arme, Witwen und Fremde, hat es damals immer geheißen, unter die Räder kommen. Und da waren die da und gesagt, Gott steht hinter diesen, bitte. Und das finde ich auch heute noch immer Auftrag der Kirche, da ein waches Gewissen zu sein. Manchmal ist es wirklich, manchmal ist es immer zu still. Papst Franziskus ist nicht still und da bin ich sehr dankbar, dass er diese Themen immer wieder aufgreift.
Das stimmt, er legt oft den Finger auf die richtigen
Wunden. Ja, genau. Ja. Und dass er es verbindet, dass er das so klarsichtig sieht, man kann die soziale Krise nicht von der ökologischen trennen und Migration hängt damit genauso zusammen. Das ist alles, es ist das gemeinsame Haus für die ganze Welt, für alle Menschen. Und bevor wir das nicht kapieren, dass wir nur gemeinsam überleben, davor wird sich auf der Erde nicht grundlegend was ändern. Und es sind die Armen, die jetzt schon die Zeche zahlen für die Sünden der Reichen. Und wir haben nicht vor, uns irgendwie einzuschränken. Und das finde ich, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar.
An welchen Projekten oder an welchen Aktionen oder an welchen Themen sind Sie denn aktuell gerade so dran?
Ja, wir bereiten jetzt eine Aktion in Innsbruck vor, 75 Jahre Menschenrechte am 10. Dezember. Da wird es, also es ist jetzt noch in der Grobplanung, aber da wird es 30 Inseln geben mit den 30 Artikeln der Menschenrechte, mit Kerzen, wo wir einfach Leute darauf aufmerksam machen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man das Plakat auf der einen einmal in die Höhe hält und eines liegt am Boden. Und dann kann man den Leuten immer wieder sagen, bitte treten Sie nicht auf die Rechte anderer Menschen. So könnte man dann so Leute ansprechen. Und dann gibt es einen Sternmarsch und dann gibt es einen Abschluss Lichtermeer an der Anna-Säule, wo es dann auch Redebeiträge geben wird und so weiter. Also das geht dann nicht nur Migration und Flucht, sondern überhaupt alle Menschenrechte. Gehört natürlich auch das Menschenrecht der Migranten dazu. Und wir gehen immer mehr in die Richtung, dass die Rechte für uns Europäer, für uns Industrieländer sind. Aber dass dieser afghanische Flüchtling genauso alle Menschenrechte besitzt, die da aufgelistet sind, das, glaube ich, verschwindet aus unserem Bewusstsein. Wir schauen zu, wenn man sie prügelt, wenn man sie foltert, wenn man sie ertrinken lässt, wenn man sie pushbackt, wenn man ihnen alles wegnimmt und haben das Gefühl, ja, wir müssen uns schützen. Müssen wir die Flüchtlinge vor der Brutalität der Europäer schützen oder müssen wir uns vor die Flüchtlinge schützen? Das frage ich mich schon. Und wenn Europa diese Millionen, die sie für Unmenschlichkeit ausgibt, für Zäune, für Frontex, für Zurückweisen, für Festung bauen, wenn sie das für ein rechtskonformes Asylsystem einsetzen würde, Ich glaube, es würde sich ausgehen. Und was Klima anbelangt, sind jetzt Gespräche im Gange. Parents for Future, Fridays for Future, Science for Future und momentan katholische Kirche, das soll sich aber ausweiten. Es soll einfach jetzt vielleicht einmal eine einzelne Aktion geben, eine gemeinsame, wo man einfach die Pfarrer anspricht. Aber das soll sich dann soll sich weiter vernetzen. Auf jeden Fall ganz schnell evangelische Pfarrer dazu. Die Moscheen haben in dem Jahr einmal einen Monat lang zur Nachhaltigkeit, Klimaschutz schon schwerpunktmäßig gearbeitet und so. Also die Religionen, was ja auch der Papst immer wieder sagt, die haben eine ganz große Aufgabe, und Klimaaktivisten dann zusammenzubringen.
Genau, also das, die Kräfte bündeln und das Netzwerk erweitern. Ja.
Da haben wir so viel Gemeinsames, und darum ist es gut, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Und das müsste dann auch noch in höhere Sphären kommen, das bis zur Bischofskonferenz. Da würde ich mir manchmal lautere Töne wünschen, auch wenn viele Diözesen schon ganz vorbildlich arbeiten. Innsbruck ist Klimabündnis, Diözese und so. Das passiert viel. Aber ich finde, ein bisschen mehr politische Kante zeigen wäre, also würde ich mir wünschen.
Sehen Sie das auch so für die Ordensgemeinschaft generell, eben dieses Hinsehen, dieses dort, wo Hilfe notwendig ist, in, nämlich auch je nach Zeit auch, also es, die Nöte früher waren andere als heute, ja. Und dass das auch so ein Auftrag ist für die Ordensgemeinschaften, hier hinzusehen und zu handeln?
Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist etwas, was wir jetzt lernen müssen. Wir übergeben sozusagen die Werke, teilweise Krankenhäuser, die Schulen und so weiter. Das übernimmt der Staat oder Stiftungen und dergleichen. Das ist gut so, aber was dann noch an Kräften frei bleibt, ist ganz wichtig, dass wir uns auch gerade diesen gesellschaftspolitischen Fragen und Nöten widmen. Zum Beispiel Solvodi ist ja da ein ganz, ganz tolles Beispiel auch. Die Jesuiten sind ja da auch ganz wach. Mit ihrer Zukunftswerkstatt.
Stimmt, die da in Innsbruck,
genau. Mit ihrer Arbeit, das finde ich, ist einfach ganz, ganz was Wichtiges, dass man da eben, gehorsam leben heißt ja wach leben.
Stimmt.
Steht. Und das ist, ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Übersetzung.
Das stimmt, haben Sie recht. Jetzt ist das, was Sie da alles erzählen und was Sie da alles machen, da stoßen Sie ja auch immer wieder vor Wänden und Grenzen und ist sicher nicht immer leicht. Wo kriegen Sie Kraft und Hoffnung, das auch weiterzumachen und da dran zu bleiben? Was hilft Ihnen da?
Manches ist mir geschenkt. Bin einfach auch hineingebettet in eine Gemeinschaft, wo ich einfach viel Halt habe, wo ich ein Zuhause habe. Und natürlich ist für mich, hat der Einsatz ganz viel zu tun mit meinem Glauben. Und der ist teilweise verwegen vertrauensvoll. Wo man einfach denkt, momentan verliere ich teilweise wirklich das Vertrauen, dass Menschen das Ruder rumreißen, aber dass das alles noch geborgen ist in einer größeren Liebe, das Vertrauen lasse ich mir nicht nehmen. Und das ist für mich schon auch wichtig. Auch wenn ich auf der Straße stehe, mich völlig unwohl fühle und am liebsten unter dem Asphalt runterkriechen, da ist für mich auch der Gedanke, ich stehe ja da nicht allein, es gibt mir schon Kraft und Hoffnung. Ja, das ist bei mir in langen, langen Jahren gewachsen, einfach ein absolutes Vertrauen. Diesem Gott kann ich vertrauen durch alles Dunkel hindurch, und das hält mich schon sehr.
Und Sie machen ja diese Aktionen alle im Habit. Das heißt, Sie fallen ja mehr auf als so manche Mitstreiterinnen. Werden Sie oft angesprochen? Und ist es wahrscheinlich ein ganz bewusstes öffentliches Zeichen auch, dass Sie damit setzen?
Ja, ich gehe als Franziskanerin hin. Ich gehe immer im Habit. Und
erweckt das Reaktionen? Werden Sie oft angesprochen?
Ja, schon. Wir haben ja das kleine Mahnwache-Team in Heil gegründet, und mit Angela ist natürlich oft auch dabei, auch bei Klimademonstrationen, Fridays for Future oder so. Und beim letzten Mal hat sie einfach mal zu mir so rüber gesagt: Weißt du eigentlich, wie oft du fotografiert wirst? Ja, klar, fall ich auf. Niemand sagt, die Angela war dabei, nicht? Aber manche reden mich auch an. und sagen, sie finden es gut. Manche schütteln den Kopf, weil sie, also was ich hier treibe, hat mir mal jemand gefragt. Weiß Ihre Gemeinschaft, was Sie hier treiben?
Das haben Sie gern.
Das kann auch passieren, aber das sind Dinge, die halte ich schon aus. Halte ich schon aus, ja. Muss man, wenn man. Solange ich das Gefühl habe, ich bin zutiefst überzeugt, dass es gut ist, hier zu sein, halte ich auch an Gegenwind ganz gut aus.
Sie sind seit 40 Jahren Ordensfrau der Tertiarschwestern des Heiligen Franziskus. Was hat Sie damals vor 40 Jahren bewogen, in den Orden einzutreten? Was war ausschlaggebend?
Oh, das ist eine sehr kurze Geschichte bei mir. Ich habe überhaupt nicht ans Ordensleben gedacht. Null. Ich habe zwei Tanten, beide Hedwig-Schwestern gehabt, aber das waren für mich irgendwie so, nein, nicht Aliens, aber schon ein bisschen so Wesen einer anderen Welt. Also die waren ja auch ganz selten da. Und bis ich 20 war. Was bei mir immer war, war schon, dass Glaube, auch gefeierter Glaube, Liturgie und so weiter in meinem Leben immer etwas Wichtiges war. Auch die Beziehung zu Jesus, das war schon als Kind, war mir das etwas Wichtiges. Religion war für mich als Schulfach immer ganz, außer in der Volksschule. Gut, da bin ich traumatisiert worden. Aber ab dann war das Religionunterricht für mich immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich bin dann auch in die Jungschar reingekommen. Ich habe uns im Dorf dann mit Jungschargruppen angefangen, da hat es das noch nicht gegeben. Bin dann eben in den Kreis reingekommen von den Jungschar-Führer. Und das war so, ja, das waren so die jugendlichen Kreise, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das schon, aber Ordensleben null. Und dann habe ich einmal eigentlich ohne Absicht in einer Franziskanerkirche ein Prospekt mitgenommen. Und habe das dann, das weiß ich noch, das war ein Sonntagnachmittag, ich war in meinem Zimmer und habe das Prospekt angeschaut. Es waren aber Männerorden und haben mir gedacht, das wäre was, vielleicht wäre es was. Das war ein Bericht vom Mattenkapitel und da waren da so Fotos drin und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ob das was wäre. Und da habe ich dann hingeschrieben, ob es auch franziskanische Frauengemeinschaften gibt. Und ich habe dann ganz einen netten Brief zurückgekriegt mit drei Adressen. Und da waren eben die Tertiarschwestern dabei. Und da ist bei der Beschreibung dabei gestanden, sie machen auch Sozialarbeit. Und das war für mich das Schlüsselwort. Da habe ich hingeschrieben. Aber ich habe nicht hingeschrieben, ich möchte mir das einmal ansehen oder so. Ich habe sofort hingeschrieben, ich habe großes Interesse am Eintritt in ihre Gemeinschaft.
Aber gleich Nägel mit Köpfen.
Ich habe dann einen Termin ausgemacht. Das war im Jänner, bin ich dann hingefahren. Ich war nur einen Tag dort und habe gesagt, ich komme im Herbst.
Wow.
Das habe ich gemacht. Ich habe mir keine andere Gemeinschaft angeschaut. Nichts
gepasst.
Ich war in dem Haus und habe mir gedacht, das ist es. Und das, ich habe es nie bereut.
Schön.
Das ist mein Platz.
Boah, ja. Das ist eine schöne Fügung auch. Von einem Folder zum Eintritt. Ja.
Und ich bin schon eingetreten gewesen, wie ich draufgekommen bin. Der Todestag von unserer Gründerin war auch der Todestag, an dem mein Bruder verunglückt ist. Und das war mir dann irgendwie auch noch irgendwie fast wie eine Bestätigung.
Das stimmt,
das ist
ja nochmal.
Guter Platz für mich.
Irgendein Zeichen, ja. Gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen mitteilen möchten, was Sie noch sagen möchten oder noch einen Aufruf oder irgendwas, was wir noch mitgeben können?
Für mich ist es schon dieses seid wach. Ich würde mir einfach wünschen, dass man nicht Sprüche so unkritisch wieder nimmt, dass man nicht nur an heuer oder nächstes Jahr denkt, sondern dass man wirklich versucht, Dinge zu beurteilen, dass man weiterdenkt, an die kommenden Generationen denkt, dass man sich informiert, wo stehen wir denn wirklich, was sind unsere wirklichen Probleme. Es sind nicht die Migration, es ist der Klimawandel. Der wird bis zu 3 Milliarden Menschen in die Flucht zwingen. Also das ist unser Problem und das müssen wir gemeinsam angehen. Und ich kenne so viele Flüchtlinge, die schon so wertvolle Arbeit leisten für unsere Gesellschaft. Bei uns im Kloster wohnt eine Familie und ich bin einfach nur erstaunt, wie gut sie das machen. Also bitte wach sein, sich informieren und weiterdenken. Nicht nur an unser Europa, sondern weltweit denken.
Jetzt habe ich auch vorhin erfahren, Sie erzählen gerne Witze. Möchten Sie zum Abschluss Ihren Lieblingswitz erzählen?
Ja, ich hab mehrere Lieblingswitze, aber einen mag ich ganz gern. Also, ein Pfarrer hat halt nicht wirklich gar so vorbildlich gelebt und jedenfalls er stirbt und macht sich aber trotzdem auf den Weg zum Himmel, aber dort wird er nicht erwartet, gell? Steht nicht auf der Liste. Und nachher bleibt ihm nichts anderes übrig, geht er Richtung Fegefeuer und die sagen, ich mag, kennen wir nicht. Gell? Ja, was er dann machen soll, ja, dann muss er aber in die Hölle, nicht? Und dann ist er da wohl runter und nachher reißt der Teufel schon die Tür auf und sagt, ja, bist ja endlich, wir warten schon seit 2 Stunden, du warst ja angesagt. Und er geht da halt ganz verdattert rein, dann kommt er da in eine Empfangshalle, picobello sauber, die Fenster geputzt, der Boden rein, die Tischeln da, Deckeln drauf, frische Blumen drauf. Gell. Da schaut er sich um und sagt, na so habe ich mir die Hölle nicht vorgestellt. Nicht? Dann sagt der Teufel, ah, früher war es anders, da war es ein Rußknollen, da hat man sich aufhalten können. Aber seit wir Klosterfrauen da haben, ist alles anders.
Herrlich. Also, Schwester Nordburger, ich sehe schon, Sie haben Kraft und Humor und Mut und danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft und frohes Schaffen weiterhin.
Danke
und
sehr.
Und dass Ihre Aktionen ganz viele Menschen erreichen.
Danke sehr.
Gut.